Mensch, jetzt hat der schon wieder abgesagt. Ich weiß auch nicht, was wir da noch machen sollen. Der mag uns, glaube ich, nicht mehr. Kennst du solche Sätze? Schon mal erlebt oder vielleicht auch schon mal gedacht über jemanden? Ich habe das ganz oft erlebt und ich habe das bei ganz vielen Klienten von mir, von Menschen, die ich begleitet habe, mit denen ich gesprochen habe, die an Depressionen betroffen sind, festgestellt, dass es irgendwann ganz, ganz schwer ist, nur noch zu oder abzusagen, wenn man irgendwo eingeladen ist. Und genau darüber möchte ich heute mal reden. Ich möchte das Thema mal ein bisschen vertiefen und hoffe, ich kann euch damit ein bisschen was abnehmen oder euch zeigen, wie ihr da vielleicht auch besser mit umgehen könnt. Egal ob betroffen oder angehörig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nicolas Durster und ich möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere Depressionen, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen in Podcast Folge 23. Zuerst mal hoffe ich, ihr habt ein genauso schönes Wetter wie ich, denn ich sitze bei 22 Grad Sonnenschein und leichtem Wind am Schreibtisch und kann mit diesen wunderbaren Wetterbedingungen den Podcast aufnehmen. Ich bin zwar nicht im Freien, das hat sich vielleicht gerade so angehört, aber das kann ich trotzdem besser genießen bei so einem Wetter. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, möchte ich mich zuerst mal bei allen bedanken, die mir wieder geschrieben haben, sei es auf Instagram, auf Facebook, über E-Mail. Ich freue mich wirklich über jeden, der sich da meldet, auch mit konstruktiver Kritik. Es waren jetzt ganz viele dabei, die mir einfach nur mitgeteilt haben, dass sie es schön finden, den Podcast zu hören und immer wieder Impulse zu bekommen oder auch mal sich erleichtert fühlen zu dürfen, weil es anderen auch so geht. Oder dass es überhaupt andere gibt, denen es so geht. Also vielen Dank für eure Zuschriften, das könnt ihr gerne weitermachen. Auf zwei möchte ich speziell noch eingehen. Einmal, das ist schon ein bisschen länger her, hat mir die Alexandra geschrieben mit zwei Themenwünschen. Da ist sie darauf eingegangen, dass sie Wechseljahresbeschwerden kennt von sich selbst und glaubt, dass das bei Depressionen natürlich auch einen Einfluss haben kann und oder umgekehrt, also dass vielleicht Wechseljahresbeschwerden das auslösen können. Da muss ich sagen, bin ich im Thema noch nicht wirklich tief drinnen. Was ich aber weiß, ist, dass in den Wechseljahren natürlich auch hormonelle Veränderungen stattfinden. Und wenn Depressionen mit irgendwas zu tun haben, dann ist es ja auch mit Hormonen. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es hier Auswirkungen gibt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, über dieses Thema zu sprechen. Allerdings habe ich hier natürlich gar keine Erfahrung, weshalb ich da mal gucken muss, ob ich einen oder eine gute Gesprächspartnerin hierzu finde. Also das werde ich auf jeden Fall mal auf meiner Liste lassen und gucken, was wir daraus machen können. Und den zweiten Wunsch, den sie hatte, war das Berufsfeld Sozialwesen und wie man hier als Führungskraft vielleicht damit umgeht, wenn Mitarbeiter selbst psychisch Probleme haben, aber sich um andere kümmern müssen. Also wie geht man denn damit als Führungskraft um? Es ist ja als Vorgesetzter sowieso schon nicht so richtig einfach, damit umzugehen und immer wieder sensibilisiert zu sein oder die anderen Menschen darauf anzusprechen. Und wenn ich jetzt einen sozialen Beruf habe, in dem ja momentan wahrscheinlich auch die Personalnot sehr groß ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber natürlich wichtig ist, dass man in einem psychisch stabilen Zustand ist, also nochmal wichtiger als sowieso schon im Beruf, weil man sich ja mit anderen Menschen verbindet. Ja, das kann sehr schwierig sein. Also auch hier denke ich, ist es sehr, sehr gut, mal ranzugehen. Da hat sie auch gefragt, ob ich mich mal damit beschäftigt habe, Führungskräfte aufzuklären oder zu sensibilisieren. Ja, das habe ich. Also ich habe tatsächlich auch schon Programme erstellt. Ich bewerbe das nur noch nicht, aber es ist eins meiner Produkte, das ich auch Firmen anbieten möchte. Und wenn es hier Interesse gibt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Sowas mache ich tatsächlich schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, wo ich auch hier vielleicht einen Gesprächspartner haben möchte, wie es denn im sozialen Bereich aussieht und was man da vielleicht speziell vielleicht noch beachten muss. Das ist für mich, ja, ich glaube, für mich ein bisschen schwieriger. Ich hatte zwar schon soziale Berufe, allerdings nie so nah dran, dass jetzt wirklich eine psychische Einschränkung von mir Auswirkungen gehabt hätte. Die zweite Person, die mir geschrieben hat, war die Nicole. Auch vielen Dank für deine Zuschrift. Sie hat mir geschrieben, dass sie in ihrem Angehörigenkreis jemanden mit Depressionen hat und derjenige, naja, so ein bisschen abblockt, wenn man darüber spricht. Und sie hat mich gebeten, ob ich nicht vielleicht mal überlegen kann, eine Podcast-Folge darüber zu machen, warum es in Depressionen so wichtig ist, sich zu Beginn mit sich selbst zu beschäftigen. Also mit der eigenen Person, mit der Persönlichkeit, zu reflektieren, wie verbringe ich meine Tage, wer bin ich gerade, wo will ich hin? Also diese typischen Fragen, die man sich sowieso stellen sollte, in Depressionen aber doppelt so oft vielleicht. Und warum und welche Auswirkungen hat das, wenn man dann also nicht hinschaut, also wenn man nicht sich mit sich selbst beschäftigt, viele Menschen dann in soziale Medien flüchten oder ins Gaming flüchten, Fernseh flüchten oder andere Süchte entwickeln. Und das kann ich auf jeden Fall mit aufnehmen, ist auch eine Folge, die ich bestimmt ohne Gesprächspartner gut hinbekommen kann, weil ich mich da sehr gut auskenne. Ich habe das ja auch lange Zeit nicht gemacht, weil ich auch nicht wusste, wie oder woran oder wie fange ich da jetzt an, mich mit mir selbst zu beschäftigen, habe ich nicht so richtig verstanden. Und ich habe mich auch geflüchtet in soziale Medien, ins Gaming, in Fernsehschauen und in ganz andere Süchte noch, um einfach dem Alltag zu entfliehen, dieser Leere zu entfliehen in mir. Und egal, was mir andere gesagt haben, Familie, Freunde, Kollegen, Mitarbeiter. Ich wollte da nicht so richtig hingucken, weil ich es natürlich nicht so richtig verstanden habe. Also, das ist ein Themengebiet, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da eine Podcast-Folge demnächst machen. Vielen Dank, Alexandra. Vielen Dank, Nicole. Wie gesagt, schreibt mir gerne all eure Themenwünsche. Schreibt mir, wie es euch gefällt. Schreibt mir, was euch vielleicht besser gefallen würde. Ich gehe da gerne auf alles ein. Und damit lasst uns mal ins heutige Thema einsteigen, bei dem ich mir gedacht habe, ich möchte mal darüber sprechen, warum Menschen mit oder in Depressionen, in Depressionsschüben, nicht mehr verbindlich zu- oder absagen möchten oder das einfach nicht mehr machen. Ja, und da gibt es verschiedene Stadien, über die ich auch sprechen möchte. Ja, lasst uns mal einsteigen. Also zunächst mal lasst uns mal klären, was meine ich damit überhaupt? Warum können, wollen oder möchten Menschen mit Depressionen irgendwann nicht mehr verbindlich zu- und/oder absagen bei Feierlichkeiten, bei Einladungen, bei Hochzeiten oder bei was auch immer. Denn ich höre das auch relativ oft, dass das eins der Anzeichen ist, dass man von außen wirklich erkennen kann, wenn jemand ganz oft zusagt und dann aber auch ganz oft wieder absagt, also vielleicht auch die gleiche Anzahl der Zusagen wieder absagt und irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr zusagen kann. Also irgendwann vielleicht auch immer so ein, weiß noch nicht, also da muss ich erstmal meinen Kalender und ich, also da habe ich so viel und ich weiß auch nicht. Also so ein Drucksen dann passiert und oder vielleicht auch gar nicht mehr antwortet. Zum Beispiel auf WhatsApp-Nachrichten oder die Anrufe nicht mehr annimmt oder beantwortet, weil die Menschen oder die Menschen mit Depressionen dann vielleicht befürchten, ja, sich nicht mehr gut rausreden zu können oder sich unter Druck fühlen, sozial zusagen zu müssen. In gewisser Form ist es ja eine soziale Isolation, die da stattfindet. Also die Menschen ziehen sich da ja immer mehr zurück. Und das will ich heute mal ein bisschen beleuchten. Woher kommt das? Warum passiert das bei Betroffenen mit einer Depression? Und wie weit kann das vor allem führen? Bei mir selbst und aber auch bei den vielen Menschen, die ich jetzt schon entweder begleitet oder gesprochen habe, ist es tatsächlich eine Thematik, die sich langsam eingeschlichen hat und ganz oft zu beobachten ist bei Depressionserkrankten, dass man irgendwann also nicht mehr so häufig an Feierlichkeiten oder nicht mehr so regelmäßig teilnehmen kann, wie man das sonst gewohnt war. Und dass, wenn man Feierlichkeiten besucht, dass man sich dort nicht mehr so richtig wohlfühlt und auch vielleicht wieder früher geht. Anfangs ist es so, dass dann so die ersten Absagen kommen, dass man sagt, oh, mir geht es heute nicht so gut, ich bin krank, ich habe Kopfschmerzen, ich hatte eine schwere Zeit, ich hatte ein bisschen Stress, ich habe keine Lust. Und am Anfang ist das auch erstmal noch okay, weil das sieht auch jeder ein, Jeder darf ja mal was haben, jeder darf mal absagen, da ist das auch noch kein Problem. Es wird aber zum Problem, wenn man dann immer häufiger absagen muss. Also wenn man dann von vielleicht 10 Einladungen in 2-3 Monaten 7-8 davon wieder absagen muss. Irgendwann gehen einem die Argumente aus, irgendwann ist es einem selbst ein bisschen peinlich und man schämt sich, dass man absagt, weil in Gedanken, zumindest ging es mir, so hatte ich dann immer die Menschen, die mich eingeladen haben, wie sehen die das, verletzt die das und wie interpretieren die jetzt, dass ich nicht komme? Und da ist mir das Absagen dann sozusagen total schwer gefallen, weil ich die Enttäuschung der Menschen dann schon so irgendwie so vorinterpretiert habe. Und ich will jetzt auch mal erstmal bei meiner eigenen Geschichte so ein bisschen bleiben und erzählen, wie das angefangen hat. So wie ich es gerade auch eingeleitet habe, ist es so gewesen, dass ich immer in diesen Depressionsschüben, von denen ich damals aber noch nichts wusste, also ich wusste nicht, dass das ein Depressionsschub ist, sondern ich habe mich einfach krank gefühlt. Ich habe unter der Woche gut funktioniert im Beruf, ja, also immer so ein bisschen an der Grenze, auf diesem schmalen Grat mich bewegt zwischen Erschöpfung und es geht gerade noch so. Und am Wochenende habe ich jede Minute irgendwann gebraucht, um mich auszuruhen. Ja, und ich dachte einfach, ich habe viel Stress. Ich war damals Unternehmer mit Mitarbeitern und war im Verkauf. Also alles so ein bisschen viel und dachte halt, na gut, dann muss ich mich einfach ein bisschen mehr erholen. Ganz zu Beginn war es so, dass ich mal eine, mal die andere Feierlichkeit abgesagt habe und da noch wenig schlechtes Gewissen damit gehabt habe, weil ich dachte, na gut, das passiert halt mal. Da war es dann eher so, dass ich dachte, ich verpasse etwas und habe mich deswegen geärgert. Und später ist es so gewesen, dass ich immer mehr Absagen erteilen musste. Und es war mir dann halt einfach irgendwann peinlich. Auf der einen Seite, natürlich dachte ich, verletzt es die Menschen, die mich einladen. Denken die jetzt, ich mag die nicht mehr oder warum komme ich nicht? Was gibt es da für Gespräche über mich? Also das hat mich ein bisschen ins Grübeln gebracht und auf der anderen Seite konnte ich einfach irgendwann nicht mehr so richtig absagen. Also ich musste dann andere Menschen vorschicken zum Beispiel, die auch auf die Veranstaltung gehen und dann sagen, richte bitte mal aus, ne, meine Glückwünsche oder was auch immer, aber ich kann da nicht kommen aus dem und dem Grund. Und das hat dann natürlich irgendwann dazu geführt, dass ich noch nicht mal mehr zusagen wollte, weil dieses Absagen so schwer ist, ist mir das Zusagen irgendwann schwer gefallen. Und dann habe ich natürlich versucht zu vermeiden, überhaupt in so ein Gespräch zu kommen, wo ich irgendwas zu- oder absagen muss. Also immer, wenn jemand kam und kommst du damit und machst du das mit uns, dann war das schon für mich ein echt schwieriges Thema und habe mich da versucht, schon direkt rauszufinden. Ich habe dann, ja, da gucke ich mal, also ja, da muss ich mal einen Kalender prüfen und manchmal habe ich mich dann einfach nicht mehr gemeldet, einfach aus Scham oder aus Angst vor den Reaktionen und weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich sagen sollte und damals noch nicht so richtig wusste, was mit mir los ist. Warum ich irgendwann gar nicht mehr auf Feierlichkeiten gehen konnte, kam aus heutiger Sicht für mich daher, dass mein Zustand, also dass ich so häufig krank war, dass ich so viel Stress hatte, immer wenn ich das mitgeteilt habe anderen, also ich habe da versucht, offen drüber zu reden, ist es so auf Unverständnis gestoßen. Also die Menschen haben das nicht so richtig geglaubt und oder dann halt einfach direkt mit den eigenen Lösungsansätzen so überfahren. Ne? Jedem geht's mal schlecht, ja, da musst du ein bisschen mehr Sport machen, ja, da musst du dich ein bisschen mehr ausruhen, ja, du musst ein bisschen mehr raus und also diese typischen Sprüche, und ich will die auch gar nicht jemandem vorhalten oder jemanden jetzt als böse bezeichnen oder so, die meisten wissen das nicht besser. Und es ist tatsächlich auch so ein leichtes gesellschaftliches Ding, wenn man nicht weiß, wie man mit etwas umgehen soll, dann kommen meist irgendwie so ganz schnelle Lösungen, die man selbst irgendwie irgendwo herholt. Ja, also man beschwichtigt vielleicht oder man will einfach das Thema oder man denkt, das Thema ist gerade schwer für den anderen, über Krankheit zu sprechen oder über Stress zu sprechen und dann will man irgendwie schnell eine Lösung finden. Für mich war es aber nicht so. Ich habe eigentlich ganz gern darüber geredet und vielleicht auch andere Ansätze mir angehört, aber das ist eben auf ja, Unverständnis oder Beschwichtigungen gestoßen und war dann relativ schnell beendet, sodass ich mich auch so gefühlt habe, als ob ich als Gesprächspartner da vielleicht nicht erwünscht bin. Und das will ich nicht sagen, dass es wirklich so war, sondern ich habe es so interpretiert. Es war einfach, egal wo ich war, selbst wenn ich im kleinsten, engsten Familienkreis war, auf irgendeinem Geburtstag, war das einfach schwer für mich, mich nur übers Wetter zu unterhalten, weil mir das einfach so belanglos vorkam, so unrelevant. Ich wollte mich über tiefe Dinge unterhalten. Ich wollte mich über wichtige Dinge unterhalten, also Dinge, die mir wichtig erschienen sind. Und das waren einfach andere Sachen als zum 10. Mal zu hören, was das Kind irgendwie für ein neues Wort gelernt hat oder so. Also auch wieder nicht negativ gemeint. Ich habe das einfach in diesem Depressionsschub nicht mehr hinbekommen, mich über diese Alltäglichkeiten zu unterhalten oder damit zu beschäftigen. Es hat mich überhaupt nicht mehr getroffen. Und dieser Negativfokus, den ich in der Depression entwickelt habe, also ich habe mich dann irgendwann auch wirklich nur noch mit vielen negativen Dingen beschäftigt und die haben so zu einer Verbitterung beigetragen, dass ich zum Beispiel ganz viel Nachrichten geguckt habe oder in andere Länder über Dokumentationen geschaut habe und halt dachte, irgendwie ist die Welt ja nur schlecht. Es hat sich irgendwie verselbstständigt. Und wenn man, oder zumindest wenn ich einen Negativfokus entwickle, weil ich zum Beispiel eine Dokumentation über Asien oder sowas oder über Indien, über Kinder, die im Müll wühlen, sehe, dann fällt es mir einfach schwer, wenn ich diese Stimmung mitnehme, wenn ich dieses Problem irgendwie in mich aufnehme, dann fällt es mir einfach schwer, hier und jetzt mit anderen mich darüber zu unterhalten, ob morgen die Sonne scheint oder nicht. Also das war etwas, was mich wahnsinnig schwer belastet hat. Einfach mal locker zu unterhalten. Und natürlich kann man sich auch mit Problemen und Unwägbarkeiten dieser Erde beschäftigen. Alle selbst lösen kann man aber ja doch nicht. Und es bringt natürlich auch wenig. Aber mir in dieser Depressionszeit ging es einfach so. Und deswegen konnte ich irgendwann gar nicht mehr auf Feierlichkeiten gehen, weil ich mich unverstanden gefühlt habe und dachte, ich kann mich auf keinen Fall heute über das Wetter unterhalten. Dann war es auch so, selbst zufällige Begegnungen, wenn ich mal irgendwo beim Einkaufen war oder wenn ich mir mittags irgendwo ein Brötchen geholt habe oder was auch immer, waren für mich schwer, weil ich sowieso mit diesem Gefühl von einer Schuld und von so einer Wertlosigkeit belastet war. Und egal, wen ich getroffen habe, derjenige musste gar nicht viel oder nichts Schlimmes machen. Der, wenn nur irgendwie falsch geblinzelt hat, hatte ich danach eine Grübelattacke von 3 Tagen und dachte, oh, der mag mich bestimmt nicht mehr. Und das hat mir einfach eine Stimme aus dem Inneren erzählt, die, was weiß ich, woher kam oder durch die Depression ausgelöst war. Weil normalerweise hätte ich da noch nicht mal drauf geachtet. Aber dieser Negativfokus auf alles und diese Spirale, die schon ganz nach unten gedreht war, hat mir einfach gesagt, oh, das muss an dir selbst liegen. Das kann beim Einkaufen gewesen sein, das kann beim Hobby gewesen sein. Ich war damals leidenschaftlich Fußballspieler und ich konnte mein Hobby deshalb tatsächlich irgendwann nicht mehr ausführen. Ich konnte nicht mehr mich mit anderen treffen, mit Menschen, die ich alle gemocht habe eigentlich, mit denen ich mich super verstanden habe, die mich gut behandelt haben. Ich konnte nicht mehr dahin. Ich konnte mich nicht mehr über diese alltäglichen Dinge unterhalten. Ich konnte mich nicht mehr auf mein Hobby konzentrieren. Und es hat mir vor allem, obwohl ich das so viele Jahre mit so viel Begeisterung und Spaß gemacht habe, es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich wollte es nicht mehr machen. Selbst, und das ist wirklich schlimm gewesen, irgendwann in einer gewissen Zeit, selbst das Rausbringen vom Müll war für mich dann schon so ein Problem, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt auf irgendeinen Nachbarn treffe, ich habe gerade gar keine Lust, mich zu unterhalten, ich will gerade irgendwie gar keinen Smalltalk machen, ich brauche das jetzt nicht. Und das hat wirklich zu so einer Blockade schon in mir geführt. Und dann habe ich, also so total seltsam, was auch 0,0% zu mir passt, manchmal angefangen, aus den Fenstern zu schauen oder im Hausflur zu horchen, ob da gerade jemand ist und ob ich nicht schnell den Müll rausbringen kann und schnell wieder in die Wohnung komme, ohne dass ich jemanden treffe. Natürlich ist es nicht immer passiert, dass ich jemanden getroffen habe, aber wenn, dann war das schon immer erstmal so ein Problem, weil ich wollte mich einfach nicht mehr unterhalten. Es ging einfach nicht und dann bin ich oft mit einem spärlichen Hallo an Menschen vorbeigelaufen, die halt vorher gewohnt waren, dass ich mich gerne und ausführlich vielleicht unterhalten habe. Und genau diese Situationen haben später dazu geführt, dass ich direkt wieder in Grübelattacken kam. Oh, jetzt bist du da wieder vorbeigelaufen. Oh, was denkt der jetzt von dir? Jetzt mag der dich auch nicht mehr. Jetzt mag dich irgendwann bald gar keiner mehr. Und so dreht sich diese Spirale immer weiter nach unten, nach unten und nach unten. In meinem Unternehmen damals war das So der letzte, es war der letzte Platz, an dem ich noch funktioniert habe, aber auch da habe ich mich ganz, ganz langsam zurückgezogen von Kundenterminen, Außenterminen habe ich, oder Außentermine habe ich ganz abgesagt, fand gar nicht mehr statt. Kundentermine, die im Haus stattfanden, habe ich noch teilweise angenommen oder manchmal jemandem abgenommen, wenn sie mich darum gebeten haben. Zum Beispiel vermeintlich schwierige Kunden oder sowas, das habe ich dann doch noch gerne gemacht. Ich habe auch noch Einarbeitungen gemacht, aber mich wirklich auch da immer weiter zurückgezogen, weil ich mit meinen negativen Gedanken belastet war, mit diesen Grübelattacken, auch mit Konzentrationsschwierigkeiten. Also ich konnte mich irgendwann ganz schwer nur noch konzentrieren. Und dadurch, dass ich mich so schwer konzentrieren konnte, es aber teilweise ja musste, wenn ich jetzt einen Kunden im Haus hatte und dem irgendwas vielleicht an der Tafel vorgerechnet oder vorgezeigt habe oder aufgezeigt, dann war das so, dass also eine Stunde Kundentermin war für mich genauso anstrengend, als hätte ich eine ganze Woche Seminare gehalten. Es war wahnsinnig anstrengend. Ich bin da oft in mein Büro danach zurück und war fix und fertig. Also ich hätte tatsächlich manchmal schon um 9 wieder Feierabend machen können, nachdem ich um 8 einen Termin begonnen habe. Und es war tatsächlich einfach nicht ich. Lange Zeit war das oder waren das die Dinge, die mir am meisten Spaß gemacht haben, mit Menschen zu sprechen, denen zu zeigen, wie die Dinge funktionieren, also in unserer Branche, oder zu erklären, Probleme zu lösen, Mitarbeitergespräche zu führen, einzuarbeiten, Lösungen für alles überhaupt zu finden, Prozesse einzuarbeiten, also überall, wo man ganz viel kommunizieren muss, das war eigentlich genau mein Ding. Aber es hat halt eben aufgehört, weil ich durch diesen Negativfokus einfach alles nicht mehr konnte. Und bei mir ist irgendwann dann auch so eine Angststörung entstanden, eine sogenannte Sozialphobie. Und Sozialphobie ist einfach, dass man von anderen Menschen zum Beispiel auch nur beobachtet, bewertet oder kritisiert werden kann. Das trifft es sehr, sehr gut. Das hat als Auswirkung, dass man wirklich Angst bekommt, öffentlich zu reden oder Präsentationen zu halten, dass man in der Öffentlichkeit auch nichts mehr essen oder trinken gehen will, dass man keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzt, Angst vor Menschenmengen natürlich sowieso. Die Angst vor dem Kennenlernen neuer Leute, vor Smalltalk und aller sozialer Situationen, also soziale Phobie, bedeutet, dass man einfach jeglichen Kontakt zu Menschen irgendwann einstellt, sich bis hin zur totalen Isolation zu Hause verkriecht. Und eine zusätzliche Agoraphobie hat sich bei mir auch gebildet. Es sind auch zwei Angststörungen oder zwei Angststörungsbilder, die ganz häufig nebeneinander auftreten, weil sie gut zueinander passen. Eine Agoraphobie ist nochmal anders als eine soziale Phobie. Es ist hier so, dass man sich eher hilflos fühlt in Situationen, die ja mit Menschen in Verbindung sind, ja, oder dass man einfach in Situationen feststeckt und nicht schnell genug wegkommt, wenn es dann unangenehm wird, ja, zum Beispiel Situationen wie auf öffentlichen Plätzen, Einkaufszentren, einfach Menschenmengen irgendwo, da gehören natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel dazu, weil da kann ich ja auch nicht einfach irgendwo aussteigen, wenn es mir jetzt zu unangenehm wird, wenn ich im Aufzug bin oder in einem Tunnel. Und manchmal ist in so einer Agoraphobie auch alleine außerhalb des Hauses sich zu bewegen schon ein Problem. Also einfach da so eine diffuse Angst zu haben, irgendwas könnte sein und ich komme nicht schnell genug aus der Situation raus. Und ich finde, die Verbindung ist ja auch ganz toll, wenn man so eine Phobie hat. Also toll natürlich im ironischen Sinne. Wenn ich jetzt also eine soziale Phobie habe und Angst davor habe, überhaupt mich mit Menschen zu treffen oder auf Menschen zu treffen und dann noch die Angst habe, ich komme nicht schnell genug weg, diese Verbindung ist dann wunderbar und führt am Ende dazu, dass ich mich komplett von allem isoliere. Also wie ich es vorhin beschrieben habe, selbst das Müll rausbringen. Ich habe damals im Erdgeschoss gewohnt, das waren 5 Treppenstufen, dann waren das 15 Schritte zur Mülltonne, 15 Schritte zurück, 5 Stufen hoch und ich war wieder drin in der Wohnung. Also wir sprechen hier von 20 Sekunden außerhalb der Wohnung und schon das war ein Problem für mich. Und weil sozusagen alles jetzt schon ein Problem war, was mit Menschen zu tun hatte, habe ich irgendwann angefangen, also zuerst zuzusagen, weil ich gewohnt war, ja, ich freue mich eigentlich auf den Geburtstag oder bei dieser Feierlichkeit war ich gern dabei. Hab kurz davor aber gemerkt, ich mag nicht, ich will nicht, ich kann nicht und hatte einen riesen Stress manchmal schon 2 Wochen vor der Veranstaltung, habe mich da richtig reingesteigert, was mich sehr viel Energie gekostet hat und habe letztendlich doch absagen müssen. Am Anfang habe ich selbst abgesagt, manchmal habe ich dann irgendwie nur noch eine WhatsApp zustande gebracht und am Ende konnte ich nur noch dann absagen, wenn ich es über jemanden übermittelt habe, der hingeht. Dann habe ich irgendwann mir schon mit dem Zusagen schwer getan, weil ich eben Angst hatte vor den Reaktionen und vor allem vor der Reaktion, absagen zu müssen. Ja, weil das ist ja, wenn man sich in einem gewissen Kreis, Freundeskreis zum Beispiel, bewegt und man sagt alles nur noch ab. Es gibt ja nicht nur Menschen, die verständnisvoll sind, sondern dann auch irgendwann das Meckern anfangen und oder sarkastische Sprüche machen. Und die sind eben sehr verletzend, vor allem, weil ich selber nicht wusste, was los ist. Und hat mich dann auch manchmal in so einer Verbitterung zurückgelassen oder in so einer sozialen Enttäuschung, dass ich einfach gesagt habe, ja, was sollen die Sprüche? Hab mich aber auch nicht getraut, das auszusprechen, weil ich eigentlich, also in meinem Bewusstsein dachte, ja, es ist ja auch klar, dass die sich beschweren. Warum auch nicht? Ich komme ja auch nicht mehr. Aus heutiger Sicht sehe ich es natürlich anders. Ich habe für mich gesorgt, ich habe meine Grenzen gesetzt und da ist eigentlich eher Verständnis angesagt. Und ich glaube, na gut, ich komme am Ende vielleicht nochmal dazu, was man machen kann oder was in solchen Situationen gut ist. Mich jedenfalls hat es ganz oft enttäuscht, wie die Menschen reagiert haben. Leider bin ich in so eine Verbitterung gekommen, anstatt das richtig zu sehen und zu sagen, die Menschen können das gerade nicht besser und sie haben ja eigentlich auch ein Bedürfnis, wenn sie äußern, Mensch, jetzt kommst du wieder nicht, das ist ja doof und warum sagst du immer alles ab? Deren Bedürfnis ist ja, dass sie mich gerne sehen wollen, ja, und dass sie vielleicht mit mir gerne feiern wollen, nur drücken sie das halt nicht so gut aus. Und das, wenn ich damals schon so gesehen hätte, hätte ich vielleicht auch besser damit umgehen können. Ja, und jetzt sind wir ja eigentlich schon im Kern schon lange angekommen. Also warum sagen Menschen dann einfach nicht mehr zu und oder ab? Es ist einfach irgendwann nicht mehr möglich. Diese Spirale fängt irgendwann an. Es geht einem immer schlechter und man kann aus dem Grund, dass man sich negative Gedankenkonstrukte schafft, einfach schon gar nicht mehr zusagen. Und die Ausreden gehen einem auch irgendwann aus. Und die Problematik ist natürlich, dass man vielleicht gar nicht weiß, woher es kommt. Oder selbst wenn man weiß oder schon eine Diagnose hat mit einer psychischen Erkrankung, gerade mit einer Depression, das an andere heranzutragen und wirklich ehrlich und offen damit umzugehen, ist oft eine große Hürde, die ich sehr empfehle, irgendwann anzugehen und zu überspringen, weil es wirklich sehr, sehr hilft und auch befreien kann. Gerade bei diesem Thema kann das sehr befreien, kommen wir aber gleich noch zu. Und dann kommt noch ein Umstand dazu, dass Depressionen ja wirklich auch schubweise auftreten können. Das ist auch bei jedem anders. Bei mir war es am Anfang so, dass es kleine Schübe gab für Tage. Dann hatte ich wieder Wochen Ruhe. Später hatte ich Wochenschübe, Wochenruhe. Irgendwann hatte ich mal Schübe für Monate und nur noch Wochenruhe. Und irgendwann hatte ich gar keine Ruhe mehr und nur noch Schübe. Also das ist je nachdem, was man für sich auch selbst macht, wie man das akzeptiert, wie man damit umgeht, kann sich das so oder so auswirken. Und dann kommt es eben zustande, dass man 2, 3, 4 Mal zusagen kann, weil es einem gerade irgendwie gut geht und dann ein halbes Jahr gar nichts mehr machen kann und wieder nur noch absagt. Und wenn man dann wieder auf die Feierlichkeiten und Feste kommt oder Zusagen einhalten kann, dann kriegt man natürlich oft auch erstmal sarkastische Sprüche und magst du uns doch noch? Ich dachte, du kommst gar nicht mehr zu uns. Und das ist wirklich ein Problem, was dann auch vielleicht wieder zu dieser Negativverstärkung führen kann oder zu so einer Verbitterung, wenn man das falsch auffasst. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich betroffen bin und merke, irgendwie muss ich immer mehr absagen, ich traue mich schon gar nicht mehr zuzusagen, mir ist es peinlich oder ich schäme mich vielleicht. Im Prinzip das Übliche, die Erkrankung, also erstmal herausfinden, dass eine da ist und oder wenn man sich so verhält und noch keine Diagnose hat, sich schnellstmöglichst darauf untersuchen zu lassen. Wenn man es denn dann weiß, in eine Akzeptanz kommen, dass man erkrankt ist, dass man auch erkrankt sein darf. Und was ich immer relativ wichtig finde, ist über die Erkrankung zu sprechen. Ich finde das sowieso sehr wichtig, weil wir Betroffenen auch umso mehr Akzeptanz dafür schaffen, umso mehr ehrlich damit umgehen, umso mehr Menschen wirklich zumindest sein Umfeld darüber aufklärt, wie geht's mir wirklich, warum geht's mir so, was passiert da und warum kann ich das gerade vielleicht einfach nicht steuern. Ich habe meinem Umfeld irgendwann mal, also leider sehr viel zu spät, mitgeteilt, dass es so ist, als würde ich mich in einer Grippe fühlen, nur eben ohne die Husten- und Schnupfensymptome vielleicht. Ich bin total kaputt, ich habe ganz oft Muskel- und Gelenkschmerzen und soll dann auf einen Geburtstag gehen und mich vielleicht 2, 3, 4, 5 Stunden unterhalten und irgendwas trinken oder so und dann Spaß haben. Und das geht einfach nicht. Die Menschen, denen ich das erzählt habe, die haben natürlich irgendwo zugestimmt und gesagt, ja gut, also mit einer Grippe würde ich jetzt auch nicht gerne irgendwo rausgehen. Konnten das aber, glaube ich, nicht so richtig greifen. Warum geht es mir so, als hätte ich eine Grippe? Ich habe aber keine. Ich habe eigentlich eh gar nichts. Da ist kein Infekt oder da ist einfach nur eine bleierne Erschöpfung, die irgendwo von der Psyche ausgelöst sein soll. Und diese Verbindung zwischen Psyche und Körper, die man auch irgendwann verstehen darf, die ist natürlich schwer zu greifen für jeden, der das noch nicht erlebt hat. Und ich glaube, das ist auch wirklich schon das Wichtigste. In Akzeptanz kommen und darüber zu sprechen, kann wirklich ganz viel abnehmen und den anderen Menschen ja auch helfen, besser damit umzugehen. Als Unterstützung empfehle ich da immer, sich selbst zu informieren über diese Krankheit. Es gibt tolle Bücher darüber, es gibt Vereine. Ich bin Mitglied in der Deutschen Depressionsliga und auch dort, selbst wenn man kein Mitglied ist, kriegt man da wirklich tolle Informationen. Kann man sich downloaden auf deren Website. Wenn man Mitglied wird, bekommt man so ein Willkommenspaket, wo auch schon so ein Leitfaden mit drin ist und wo viele Informationen schon dabei sind. Und man kann sich da auch an die Menschen dort wenden und sich Informationen holen oder zuschicken lassen. Und mit diesen Informationen kann man vielleicht auch seinen Angehörigen und Freunden besser erklären, was da los ist. Und vielleicht auch mit Bildmaterial unterstützen. Also ich sage immer, da gibt es dieses Buch Mein schwarzer Hund von Matthew Johnstone. Das ist eine Art Bilderbuch, das ganz toll illustriert ist und beschreibt, wie es Menschen in Depressionen geht. Also es gibt sogar noch einen Teil 2, wie Angehörige helfen können oder überhaupt mit Menschen mit Depressionen umgehen können. Und dieses Buch, also ich fand es erstmal ganz toll zu sehen. Anscheinend gab es da jemanden, dem es geht wie mir. Das hat mir wieder was abgenommen. Und auf der anderen Seite konnte ich das wirklich hernehmen und den Menschen in meinem Umfeld zeigen, guck mal, das ist es, wie es mir geht. Also in diesem Buch Mein schwarzer Hund, das sagt der Titel schon, benutzt Matthew Johnstone eben ein Bild von einem schwarzen Hund. Das ist ein ganz großer schwarzer Hund, den dieser Mensch dort mit sich herumschleppt. Und manchmal liegt der Hund eben auf einem drauf, was diese Erschöpfung bildlich darstellt. Oder manchmal muss man den an der Leine einfach hinterherziehen, was diese Antriebslosigkeit so ein bisschen darstellt. Kann ich nur empfehlen, das hat mir geholfen, den Menschen um mich herum beizubringen, wie es mir geht. Was mache ich denn jetzt, wenn ich Angst vor den Reaktionen habe? Oder ich glaube, die Menschen um mich herum, die wollen mich sowieso nicht verstehen. Schwierig natürlich. Ich hatte diese Gedanken auch und ich kann mich jetzt an keinen erinnern, der gesagt hätte, hey geil, ich muss jetzt oder ich erzähle jetzt gerne, dass es so ist oder dass es mir so geht, weil man sich ja doch irgendwo schämt, weil man es am Anfang doch erstmal als Schwäche wahrnimmt und einfach durch den gesellschaftlichen Glauben, der ja immer noch vorherrscht, dass psychische Erkrankungen vielleicht gar nicht da sind oder nur eingebildet sind oder Menschen dann nur traurig sind durch diese ganzen Mythen, kann es natürlich passieren, dass man solche Ängste entwickelt, das zu sagen. Jeder darf das natürlich selbst für sich entscheiden. Es gibt sicherlich auch vielleicht ein Umfeld, in dem es ganz schwierig ist, das mitzuteilen oder vielleicht auch gar nicht möglich. Ich glaube aber, in den allermeisten ist es nur im Kopf der Betroffenen. In den allermeisten Fällen ist es ganz oder hat es tolle Auswirkungen oder gute Auswirkungen, wenn ich darüber spreche und wenn ich aber auch richtig darüber spreche. Also selbst nicht mit Sarkasmus jetzt oder mit Ironie drüber spreche und Menschen irgendwas vorwerfe, sondern sage, ich möchte mich jetzt gerne mal 1, 2 Stunden hier hinsetzen, ich möchte euch was zeigen und ich möchte euch zeigen, wie es mir wirklich geht, weil ich möchte, dass ihr mich versteht, ich fühle mich unverstanden und mir geht es damit nicht gut, dass man einfach auf Augenhöhe eine Gesprächsbasis, eine Kommunikation aufbaut, in der alle sich wohlfühlen und in der alle ihre Fragen stellen können und ein Verständnis aufbauen können. Was kann ich denn jetzt eigentlich als Angehöriger tun, als Familienmitglied, Partner, Partnerin, Freunde, wenn ich feststelle, ich habe in meinem Umfeld jemanden, der häufig absagt oder der irgendwie schon gar nicht mehr zusagt oder ganz schwierig nur noch Antworten zustande bekommt? Naja, ihr habt das jetzt ja gehört, woher das kommt, und als Angehöriger kann man da natürlich erstmal gut Verständnis aufbauen und sagen, okay, es scheint vielleicht da eine Krankheit zu geben oder es scheint da ein Problem zu geben, was verborgen ist. Und ich glaube, das Allerbeste ist, in eine Kommunikation auch zu kommen, denjenigen ganz ehrlich anzusprechen. Ich denke, hier ist das Beste jetzt vielleicht nicht eine WhatsApp zu schreiben, eine SMS oder eine E-Mail, sondern das ist so im persönlichen Kontakt am besten und auch wieder gut vorzubereiten und sagen, du, ich möchte dich nicht angreifen, ich möchte dir nichts vorhalten, ich mache mir einfach Sorgen um dich, mir ist das und das aufgefallen, du hast jetzt ganz oft abgesagt oder du antwortest ganz, ganz spät oder gar nicht mehr, ist irgendwas vorgefallen, habe ich vielleicht mich schlecht verhalten und oder gibt es etwas, das du mir noch nicht erzählt hast, je nachdem, welchen Kontakt oder wie eng der Kontakt miteinander ist. Ergibt sich da ja oft dann auch schon ein Gespräch. Und ich denke, für die allermeisten Betroffenen ist es auch eher etwas Erleichterndes, wenn man auf ihn zukommt oder auf sie zukommt und sagt, ich möchte das wissen. Also ein echtes Interesse und wirklich dann auch zuhören ist da ganz wichtig, dass die Menschen, die betroffen sind, sich vielleicht auch von diesen Gedanken erleichtern können und von diesem Verhalten erleichtern können und dann auch wirklich ganz ehrlich sagen können, ja, mir geht's nicht gut, ich habe da vielleicht auch eine Diagnose, über die ich ungern spreche, weil es mir peinlich ist, weil ich Angst vor negativen Konsequenzen habe am Arbeitsplatz oder im sozialen Kontakt irgendwo, dann kann man das ja auch gerne erstmal diskret behandeln, aber vielleicht als Angehöriger dann auch dieses Verständnis aufzubauen und zu sagen oder zu fragen, wie kann ich dich denn damit unterstützen? Also möchtest du einfach in Zukunft trotzdem gefragt werden und selbst wenn du nicht antwortest, dann weiß ich Bescheid und dann kommst du halt oder kommst du nicht und ich muss halt für meine Organisationen da eine andere Lösung finden oder wie wollen wir in Zukunft damit umgehen? Ich glaube, das Allerbeste ist tatsächlich, dass wenn man das weiß und wenn Menschen in diese Schübe geraten, dass man kommuniziert darüber und sagt, okay, ich kann gerade nicht zu- oder absagen, mir geht's dazu schlecht und als Angehöriger vielleicht auch zu sagen, hey, ich lade dich gerne ein, da und dazu, du weißt oder ich weiß ja Bescheid, dass es dir nicht gut geht, du musst weder zu- noch absagen und noch ist dir jemand böse, wenn du nicht kommst, guck einfach, wie es dir geht und der Witz daran ist, dass es dann tatsächlich oft so erleichternd für die Betroffenen ist, dass die wieder mehr Veranstaltungen wahrnehmen können. Zumindest ging es mir so, weil ich diesen gesellschaftlichen Druck einfach nicht mehr hatte, zu- oder absagen zu müssen oder diesen Druck mir aufzubauen, oh, ich muss jetzt dahin, sonst mag mich irgendjemand nicht mehr. Für mich war es einfach freigestellt. Die Menschen haben gesagt, komm einfach, wenn du Lust hast, wir freuen uns. Wenn du nicht kommst, dann ist es völlig in Ordnung für uns. Dann wissen wir, dass es an deiner Erkrankung liegt, weil du einfach gerade dich nicht gut genug fühlst. Ja, und das hat mir so viel abgenommen, dass ich dann manchmal einfach vielleicht nicht ganz pünktlich gekommen bin oder vielleicht auch nur eine Stunde gekommen bin, aber ich war mal wieder draußen und ich wusste, die Menschen nehmen das so an. Und dann hat sich dieser Negativkreislauf auch wieder in etwas Positives verwandelt. Das ist in der Depression auch übrigens wirklich wichtig. Durch die Gedanken, die man sich macht, kommt man nicht weiter. Das bringt tatsächlich gar nichts, sondern die Gedanken, die man hat, die muss man auch ausführen und probieren und erleben. Also durch dieses Erleben, durch diese korrigierende Erfahrung, so nenne ich es jetzt mal, dass ich wieder rausgegangen bin auf Veranstaltungen, konnte ich wieder lernen, ach ja Mensch, das ist ja nicht nur schlecht, das ist ja nicht nur schlimm, das ist ja auch schön. Und mein Negativfokus ist da ein bisschen durchbrochen worden damit. Also so zum Abschluss, wie immer, oder fast immer im Leben finde ich es wahnsinnig wichtig, darüber so offen es geht zu kommunizieren, die Kommunikation, die stattfindet, so gut es geht, auf Augenhöhe zu führen, wertschätzend und rücksichtsvoll zu führen. In der Kommunikation ist es, finde ich, sowieso sehr wichtig, zuzuhören, um Verständnis aufzubauen und nicht um zu antworten, was ganz oft stattfindet. Das ist für mich der Schlüssel, um besser damit umzugehen als Betroffener und aber auch als Angehöriger und das auch anzunehmen so. Was meine ich mit Zuhören, um Verständnis aufzubauen? Also wenn ich mit jemandem spreche, wenn ich jemanden gegenüber sitzen habe, dann interessiere ich mich sehr für das Gegenüber. Ansonsten fange ich das Gespräch nicht an oder ich gehe nicht tiefer. Kommuniziere das dann aber auch und sage, ich möchte mich da gerade nicht tiefer drüber unterhalten oder ich mag gerade mich überhaupt nicht unterhalten oder so. Wenn ich mich aber darauf einlasse, dann stelle ich auch Fragen. Dann interessiere ich mich dafür und frage, okay, wie meinst du das? Wie ist das für dich? Wie fühlst du dich dabei? Und das ist ein Gespräch, wo ich viel Verständnis aufbaue und ich lasse auch meistens mein Gegenüber erstmal sein Thema abarbeiten und ich möchte, dass der sich auch verstanden oder sie sich verstanden fühlt. Ganz oft stelle ich fest, dass wenn ich mit jemandem rede, dieser jemand zuhört, aber direkt nach 1, 2, 3 Sätzen einfach antwortet. Und selbst die mich aussprechen lassen, zum Beispiel nach 12 Sätzen oder nach 2 Minuten oder nach 5 Minuten, in denen ich geredet habe, merke ich, die haben nur 20 Sekunden meiner Worte mitbekommen, weil sie nach den 20 Sekunden eine Antwort hatten, die sie aussprechen wollten und dann einfach nur noch diese Antwort im Kopf gehalten haben, ohne mir richtig folgen zu können. Ja, es ist nicht möglich, diese beiden Dinge gleichzeitig zu machen. Und das finde ich wirklich wichtig. Wenn ich mich unterhalte, also wenn es jetzt nicht gerade ein Smalltalk ist an der Ampel oder so, dass ich mich wirklich tief unterhalte und ein Verständnis dafür aufbaue, was will mir der andere eigentlich sagen? Und vor allem auch zu verstehen, dass was mir der andere erzählen möchte, das erzählt er ja aus seiner Sicht, aus seiner Wahrnehmung und die muss ja gar nicht meiner Wahrnehmung entsprechen. Das heißt, ich muss ja erstmal verstehen, wie der andere dabei denkt. Weil das, was ich verstehe oder höre, muss nicht das sein, was der andere mir erzählt. Aber das vielleicht mal in einer anderen Folge. Ja, also Kommunikation ist wie immer das Wichtigste. Offenheit, Ehrlichkeit ist auch sehr wichtig, was das angeht. Sich gegenseitig unterstützen, kein Sarkasmus und dann klappt es auch wieder. Dann kann auch aus diesem Negativfokus, was dieses Thema angeht, ein positiver Fokus werden. Und so bin ich da nämlich auch rausgewandert aus diesen Sozialphobie- und Agoraphobie-Zuständen, aus dieser totalen Isolation. Ich hatte irgendwann mal wieder Kontakte, die ich aber anders wahrgenommen habe, also auf die ich anders zugegangen bin. Ich hatte irgendwann mal eine Akzeptanz für mich, dass ich diese Erkrankung habe, dass es mir damit schlecht geht und ich bin einfach wahnsinnig offen damit umgegangen irgendwann, hatte aber auch Verständnis damit, dass es andere nicht so gut verstehen können, dass andere vielleicht noch nicht so gut damit umgehen können und dass auch dieses Miteinander umgehen ein Prozess ist, der nicht von einer Minute auf die andere passt. Das heißt, wenn ich jetzt meinem besten Kumpel erzähle, du, mir geht's so und so, ich habe eine Depression, das heißt nicht, dass der, nachdem er sich diesen Satz angehört hat, sofort besser mit mir umgehen kann. Das bedeutet auch nicht, dass wenn ich ihn anrufe oder wenn er mich einlädt, dass er immer im Kopf haben muss, ach Mensch, dem geht's ja nicht so gut, vielleicht muss ich das anders schreiben bei ihm oder vielleicht muss ich das offen lassen oder so. Vielleicht hat er ja in dem Moment auch gar nicht die Kapazitäten, total an mich zu denken. Also er muss ja keine Checkliste ausfüllen, nur dass er mit mir gut umgeht. Und dieses Umdrehen dieser Gedanken zu sagen, okay, ich muss eigentlich den Menschen immer wieder sagen, wie es mir geht, was gerade geht, warum das so ist und den halt einfach immer wieder erklären. Auch wenn bei manchen Menschen immer wieder ein bisschen Unverständnis aufkommt, was los ist. Das hat tatsächlich bei mir die Situation gedreht. Also ich habe nicht mehr dieses Opferdasein beibehalten und gesagt, Mensch, die sind alle so doof zu mir, sondern es umgedreht und gesagt, ich sorge jetzt dafür, dass die anderen wirklich verstehen, so geht's mir und ich sage denen auch einfach immer wieder, danke für deine Einladung, ich kann nicht zu- oder absagen, du weißt Bescheid, ich weiß nicht, wie es mir geht und ich möchte nicht in die Verlegenheit kommen, dir absagen zu müssen, bitte beachte das bei deiner Organisation, wie auch immer. Natürlich gab es auch Menschen, die haben das einfach gar nicht auf die Kette gekriegt, da war es auch irgendwann schwierig mit dem Kontakt, aber die allermeisten haben das wirklich verstanden und hinbekommen. Und dadurch konnte ich mich befreien von diesen Phobien und es ging einfach immer mehr aufwärts. Ja? Als Betroffener ist es wichtig, nicht nach diesem einen Schalter zu suchen und ich schnipse dann einmal und es ist alles gut. Das funktioniert so nicht. Das ist oft ein Prozess. Ich gerate in die Depression ja auch durch einen Prozess. Ja, es ist eine Negativspirale, die sich durch ganz viele verschiedene Puzzleteile nach unten dreht. Und ich komme aus diesen Depressionszuständen, aus diesen Angststörungen auch nur raus mit einem Prozess, der sich über viele Wochen, Monate, manchmal auch Jahre erstrecken kann. Ja, aber nicht erschrecken jetzt, sondern einfach Schritt für Schritt gehen. Jeden Schritt abschließen, reflektieren, nächster Schritt, reflektieren, nächster Schritt und immer gucken, was kann ich tun, um da rauszukommen und nicht gucken, was müssen die anderen machen, dass es mir besser geht, weil dadurch wird es mir nicht besser gehen. In diesem Sinne, das war Folge 23. Ich hoffe, ich konnte das Thema für euch ein bisschen beleuchten, euch damit ein bisschen helfen. Schreibt mir sehr, sehr gerne die Meinungen dazu, vielleicht auch zusätzliche Fragen. Und ihr wisst Bescheid, schreibt mir gerne mit euren Themenwünschen oder allgemein. Ich freue mich über jede Nachricht. Wenn euch der Podcast gefällt, tut mir einen Gefallen. Je nachdem, wo ihr den gerade hört, wenn ihr da eine Bewertung abgeben könnt, ihr helft mir wirklich wahnsinnig damit, wenn ihr mir da ein paar Sterne da lasst. Vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Auf Spotify ist da schon echt einiges zustande gekommen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Macht's gut. Bitte beachte, dass alles, was hier besprochen wurde, keine allgemeingültigen Aussagen darstellen, sondern auf Basis meiner eigenen Meinung oder derer meiner Gäste beruht. Lass dich im Ernstfall bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung des Podcasts bei deinem Podcast-Hoster. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.